Hallo und herzlich willkommen zu Niere to go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Leuko,
Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum in Villingen-Schwenningen. Der Ärztinnenmangel ist immanent, auch wenn manche, vor allem in der Politik, anderes behaupten. Nicht selten bleiben ärztliche Stellen in Kliniken unbesetzt oder reduzieren KollegInnen aufgrund von Überlastung oder Unzufriedenheit ihre Stellen. Die Fluktuation ist hoch. Auf der anderen Seite gibt es Stimmen, dass die nachwachsende Generation an ÄrztInnen einfach nicht mehr so belastbar wäre und man für eine ÄrztIn von früher nun drei KollegInnen für eine Stelle bräuchte und ähnliches. Dass das alles nicht mehr machbar sei. Es wird eine hitzige Diskussion geführt. Und dann gibt es AbteilungsleiterInnen, die lassen sich von diesen Diskussionen nicht vereinnahmen oder beirren, sondern sehen, während andere noch lamentieren, den Realitäten ins Auge und handeln. Sie schaffen es, den Bedürfnissen ihrer MitarbeiterInnen entsprechend zu begegnen, zu motivieren, ihnen ein inhaltliches Angebot zu machen, das für sie attraktiv ist. Machen ist wie wollen, nur krasser. Diese Aussage, finde ich, passt zu Menschen wie Professor Jörg Latus. Seine Abteilung für Innere Medizin und Nephrologie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart ist unter anderem im Treatfair-Portal für Abteilungen mit zufriedenen MitarbeiterInnen vertreten und er wird uns heute zeigen, wie man seine Abteilung für ärztliches Personal attraktiv macht. Hallo Jörg, ich freue mich sehr, dass du da bist. Stell dich doch unseren ZuhörerInnen einmal vor, bitte.
Ja, liebe Daniela, lieber Bernd, vielen Dank für die Einladung zu eurem herrlichen Podcast. Ja, wie soll ich anfangen? Also ich bin ein waschechter Schwabe und Schwaben gehen ja bekanntermaßen nicht so gern von zu Hause weg. Das heißt, in Tübingen studiert und dann im Robert-Bosch-Krankenhaus meine Assistenzarztkarriere begonnen und nach dem Facharzt dann ins Klinikum Stuttgart gewechselt zu Professor Schwenger, dort als Oberarzt tätig gewesen, zum Schluss als leitender Oberarzt und dann jetzt im Oktober 2022 die Rückkehr wieder hier ins Robert-Bosch-Krankenhaus. Das ist, was ich so beruflich gemacht habe. Privat höre ich euren Podcast ja immer gern, da wird ja auch mal so ein bisschen nach Hobbys gefragt und da habe ich auch drüber nachgedacht, was ich euch jetzt da schlau antworten könnte. Und umschließlich habe ich gerade zwei kleine Kinder, das heißt sogar mein Haupthobby, was mich aber wirklich auch massiv beschäftigt, aber natürlich auch sehr viel Freude macht. Ja, und jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was wir so ein bisschen erarbeiten können heute und freue mich sehr drauf.
Ja, Jörg, vielen herzlichen Dank für diesen groben Abriss. Da lass uns doch nochmal in die Tiefe gehen. Ich meine, klar, du bist im Schwabenland geblieben. Warum ausgerechnet die Nephrologie? Wie bist du da hingekommen?
Also wenn du sehen würdest, wie ich versuche, ein Bild aufzuhängen an die Wand oder wie ich versuchen würde, Reifen zu wechseln, wäre dir recht schnell klar, dass es zu allem Chirurgischen bei mir niemals gereicht hätte, sodass klar war, es wird innere Dermatologie war jetzt auch nicht so mein großer Fokus. Und dann war, nachdem innere Medizin klar war, so ein bisschen die Überlegung, was tun. Und dann muss ich schon sagen, bin ich auch zufällig ein bisschen hier aufs RBK damals gestoßen. Was mich hier so ein bisschen gereizt hat, war zum einen auch die allgemeine Innere zu beginnen, mitzumachen. Die Nephrologie hatte ja einen großen Stellenwert auch bekanntermaßen. Und die Möglichkeit, hier doch auch ein bisschen Forschung zu machen, hat mich damals so ein bisschen gecatcht auch. Und dann habe ich hier angefangen als Assistent und dann im Verlauf nach kurze Zeit auch gemerkt, dass die Nephrologie einfach meiner Meinung nach immer noch die Königsdisziplin ist in der inneren Medizin und mit das schönste Fach ist. Und das hat sich bis heute nicht geändert.
Das kann ich bestätigen, geht mir ja auch so. Wie ist es denn bei euch im Robert-Bosch-Krankenhaus? Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, dass man sich da auch ein bisschen mit forschen kann, beziehungsweise gibt es ja so ein bisschen so eine Art kleinen Forschungscampus. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen, was du da auch vielleicht während der Assistenzarztzeit gemacht hast?
Ja, das Schöne ist hier, dass nachdem ich angefangen habe zu arbeiten, ich recht kurzfristig auch gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, mich in der Forschung ein bisschen einzubringen. Und da gibt es über die Robert-Bosch-Stiftung die Möglichkeit, Stipendien zu erlangen. Die habe ich auch genießen können. Da gibt es Freistellungen, da gibt es große Arbeitsgruppen, auch in dem IKP, was über die Straße ist, an der Bushaltestelle vorbei. Da gibt es tolle Kooperationen, auch die Möglichkeit, sich früh einfach damit zu beschäftigen, aber nicht nebenher. Und ich denke, das ist das, was wir nachher auch diskutieren werden, das nicht nach 18 Uhr nach der Klinik noch ins Labor zu gehen, sondern wirklich freigestellt zu werden, sich wirklich klar darauf fokussieren zu können, was die Forschung nebenher auch angeht. Und mit der Unterstützung durch die Biologen kann man wirklich auch, was Methodik angeht, da einiges bewegen hier. Und das ist das, was ich recht früh genießen konnte auch hier. Und was die Drittmitteleinwerbung angeht, da über die Bosch-Stiftung wirklich gute Möglichkeiten bestehen, auch für Jüngere, die jetzt auch nicht die großen Forschungsleistungen schon haben. Also man muss nicht 5 DFG-Anträge schon haben, um da gefördert zu werden, sondern werden auch innovative junge Ärztinnen belohnt bzw. gefördert. Und das finde ich was besonders ist hier im Robert-Bosch-Krankenhaus.
Das heißt, wenn man das so ein bisschen zusammenfügt, was du erzählst, du hast dich eigentlich von Anfang an da ziemlich gut aufgehoben gefühlt, kann man sagen, oder?
Sehr gut aufgehoben gefühlt, das muss man schon ganz klar so sagen. Also ich habe es keinen Tag bereut, ich bin hier wirklich super aufgenommen worden. Und dann war schon natürlich die Idee, irgendwann kann man so ein bisschen Stationsarbeiten, man ist an der Dialyse eingearbeitet worden, dann ist so ein bisschen die Frage, wie geht's weiter? Und da hat mich dann schon auch sehr begeistert, dass ich mich doch wissenschaftlich engagieren konnte jetzt außerhalb einer Universität. Das hat ja auch hier die Vorteile, dass natürlich nicht hier 25 Assistentinnen sich drum schlagen, um irgendwelche Forschungsstellen, um Forschungsgelder, sondern wenn man hier motiviert ist im RBK, kann man wirklich mit einem Antrag, da gibt es Credit Point Anträge, da kann man Freistellungen beantragen und kann wirklich gut Wissenschaft machen, ohne dass man sich vielleicht jetzt mit den großen Ellbogen auch wie an der Uni sich durchschlagen muss.
Und gab es da so einzelne Erlebnisse oder irgendwas, was dir noch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, was dich da geprägt hat und dich bis heute irgendwie beeinflusst hat?
Ja, irgendwie diese Kooperation gerade auch mit den Biologinnen drüben im EKP, diese gemeinsamen Besprechungen, durfte ich nämlich früh schon auf die Kidney Week fliegen. Ich hatte von nichts irgendwie großen Schimmer, bin dann da angekommen, habe diese vielen Poster damals gesehen in Philadelphia. Und es war schon ganz cool, muss ich einfach sagen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, was da geht, da möchte ich irgendwie häufiger hingehen. Und so diese Idee, diesen über diesen Tellerrand, wie man der Franzose sagen würde, hinwegzuschauen, einfach nur Klinik zu machen, das hat mich wirklich begeistert, auch, aber auch nicht den Druck zu haben, dass irgendwie am Ende des Monats man beim Chef antraben musste und jeder hat seinen Stapel Paper auf den Tisch gelegt und wer den größten hatte, durfte auf Intensivstation. Das ist bei uns ja in keiner Weise so. Das heißt, es gibt einem die Möglichkeit, hier Forschung zu machen. Man muss es aber nicht und kann trotzdem hier oberärztlich tätig werden auch. Aber wenn man möchte, hat man hier wirklich super Chancen.
Das finde ich jetzt super spannend, dass du das auch so erzählst. Ich habe das ja auch schon mal in vorausgehenden Podcasts so berichtet, dass mir das auch so ging, dass sozusagen dieses Wahrnehmen der Community und gerade eben auch das Teilnehmen an der Kidney Week, das sind so bleibende Eindrücke, die ganz offensichtlich dich auch geprägt haben. Und das zeigt, worauf es vielleicht eben ankommt, dass man eben genau sowas auch zur richtigen Zeit schon mitbekommt und damit eine Faszination für das Spektrum entsteht, das man in seinem Fachbereich dann zu sehen bekommen kann.
Absolut. Also ich weiß nicht, in der Warteschlange damals noch für die Einreise in Philadelphia stand Professor Ritz, so vier Menschen vor mir. Und ich hatte nicht keine Ahnung, wer Professor Ritz war damals. Hab dann so nachgeschaut, hab dann gemerkt, oh, der hat ja doch schon einiges gerissen auch. Und das hat eigentlich dann schon auch fasziniert, wenn man sieht, was da geht. Und wie du schon sagst, ich glaube, das ist so dieses Feuer, was man entfachen muss für so ein Fach. Und wenn einem das nicht auf Station und im Team gelingt, ist das sehr gut und extrem wichtig. Trotzdem, wenn man nicht ein bisschen mehr machen kann, aber nicht machen muss, ich glaube, das ist so die Philosophie, die wir heutzutage brauchen, damit jeder sich so ein bisschen das rauspicken kann, was er möchte. Und es gibt auch wirklich jetzt PJ-Studentinnen, die sagen, du, ich würde hier mega gerne anfangen. Gibt es da die Möglichkeit auch mal für eine Freistellung? Ist es ein halbes Jahr, kann man mal ins Ausland gehen? Und das sind alles Dinge, glaube ich, die einfach den Job von uns noch deutlich interessanter machen.
Also spricht vieles dafür, doch ab und zu mal die jungen Leute wirklich frühzeitig mit auf den Kongress zu nehmen und das sozusagen mit Mitteln zu unterstützen, muss man einfach sagen. Ne?
Oder? Also ich meine, Bernd, du weißt, im Sommer letzten Jahres, als wir zusammen waren in Frankfurt bei unserer gemeinsamen Fortbildung, als wir den Science Slam gewonnen haben, 15 Assistentinnen hier aus dem RBK, die da groß Bambule gemacht haben. Ich glaube, das ist es einfach. Also es geht darum, dass die da sich immer noch dran erinnern und ich glaube wirklich, da viel über die Nephrologie auch gelernt haben, die großen Köpfe kennengelernt haben. Und ich glaube, so muss man das machen. Man muss die früh an die Hand nehmen und früh zeigen, guck mal was. Und ich meine, wir haben die besten Zeiten der Nephrologie ever, die wir haben. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, die Jungen für unser Fach zu begeistern, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Ich glaube, das darf uns auf gar keinen Fall passieren.
Ja, total. Das seh ich auch so. Einfach die Begeisterung vermitteln, ein gewisses Storytelling da auch schaffen. Hattest du denn da konkret Vorbilder, die dich geprägt haben oder ja, wo du was gelernt hast, was du bis heute noch mitnimmst für deine Führungsposition?
Ja, das sind nicht die Oberärzte, die man zu Beginn auf Station hatte, die einen da geprägt haben, die einen auch wissenschaftlich ein bisschen an die Hand genommen haben natürlich. Da waren wir, die hatten viele Daten, wenig Zeit zum Schreiben. Das hat dann der Junge am Anfang übernommen. Da wurde rasch auch die Korrektur zurückgegeben. Das sind schon die, an denen man sich so auch hochgeangelt hat. Und hier im RBK ist ja so, dass man hier auch oberärztlich auch Klinik macht. Also es ist ja nicht so, dass man hier nur im Labor sitzt oder morgens zwei Patienten in der Spezialsprechstunde. Die sind dann wirklich auch klinisch. Und das war schon auch das, was mir von Anfang an klar war jetzt, dass ich immer mit Medizin Geld verdienen werde und nie mit Forschung. Das war mir auch klar, recht schnell. Und das waren so ein bisschen diese medizinischen Vorbilder auch, die wirklich auch oberärztlich auf dem Flur noch einen Tubus reinbekommen haben. Das hat mich schon so ein bisschen geprägt und ich denke, das ist so das, was auch so ein bisschen hängen geblieben ist, was einfach natürlich auch die klinische Ausbildung angeht, einfach klinisch was zu können. Und ich denke, das ist ja schon auch extrem wichtig.
Also ist schon der erste Oberarzt, die erste Oberärztin quasi Vorbild und hat wirklich eine Weichenstellerposition, ja, kann echt den Einzelnen, die Einzelne, was heißt beeinflussen, also im positivsten Sinn einfach beeinflussen und begeistern und da wirklich einen Unterschied machen in der Abteilung. Das finde ich richtig gut. Du hast ja schon gesagt, dass du dich viel mit deinen Kindern beschäftigst. Du bist ja aber insgesamt auch ein extrovertierter, dynamischer Typ. Machst du sonst noch irgendwas in deiner Freizeit an anderen Hobbys oder bleibt da nicht mehr so viel Zeit?
Auch die Frage habe ich mir gestellt die letzten Tage und habe die auch so ein bisschen diskutiert im privaten Umfeld. So richtig viel andere Hobbys habe ich gar nicht. Ich könnte es erzählen, dass ich extrem viel Sport mache. Würde ich gerne, mache ich aber nicht. Aber das ist gut, dass du das sagst, das ist so ein bisschen der Vorsatz fürs neue Jahr. Vielleicht sich auch da so nebenher ein bisschen ja Freiräume zu schaffen. Ich glaube, das ist auch ganz arg wichtig. Und auch das ist, glaube ich, wichtig, wenn wir jetzt drüber sprechen, wie schaffen wir es, die Menschen, die jungen Kolleginnen für die Nephrologie zu begeistern. Da muss man genau solche Modelle entwickeln einfach auch. Weil unterm Strich muss man auch sagen, das Leben findet draußen statt und nicht in der Klinik. Und da müssen wir, glaube ich, gute Modelle entwickeln, dass sich jeder da auch entfalten kann, damit er glücklich und eigentlich auch wirklich ja gut gelaunt zur Arbeit kommt. Das, was du mit den Oberärzten gerade gesagt hast, das ist in meiner Truppe auch so. Das ist eine super Truppe, oberärztlich hier. Und ich denke, es sind auch Vorbilder von Beginn an natürlich, wie arbeiten die, was aber auch nicht nur jetzt, wie bestimmt man die Proteinurie und was macht man und was man nicht, sondern auch so ein bisschen eine Einstellung zur Nephrologie, zum Leben irgendwie auch. Die sind ja, wenn sie von der Uni kommen, muss man schon ja auch die so ein bisschen prägen. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, guten, engen Kontakt zu haben, auch mal Versorgung und Nöte da zu sein. Ich glaube, das ist mehr einfach als nur zu sagen, wir setzen die Antibiose ab und der geht morgen nach Hause. Also ich glaube, dass die oberärztliche Position da extrem wichtig ist. Es funktioniert bei mir gerade wirklich exzellent, muss man sagen.
Ja, wie man sozialisiert wird, so wird man auch später in seiner eigenen Führungsposition arbeiten. Das ist ja eigentlich das, was leider in letzten 10 Jahren oder noch länger schlecht gelaufen ist. Hoher Druck, Belastung und dann gibt man das weiter oder ist nicht mehr für seine MitarbeiterInnen da und man wird so sozialisiert, dass der Ton immer rauer wird und ich glaube, das ist genau die falsche Richtung und wie du sagst, die andere Richtung muss man einschlagen, weil nur so können diese Leute dann auch qualifizierte Führungskräfte selber werden. Jetzt wollen wir etwas mehr ins Detail gehen und ganz konkret hören, was du in deiner Abteilung etabliert hast, welche Kultur du lebst und welche Skills man vielleicht auch braucht, um seine Abteilung attraktiv zu machen und es dann auch bekannt zu machen, damit eben gute Bewerber und Bewerberinnen akquiriert werden können und dass man diesen Spirit dann im Team auch hochhalten kann und eben langfristig eine hohe Zufriedenheit bei den MitarbeiterInnen schafft. Was genau machst du in deiner Abteilung ganz im Allgemeinen vielleicht anders als andere?
Was mache ich anders? Was mache ich? Die Frage ist, was ich anders mache, weiß ich ja gar nicht so genau. Und ich bin jetzt 40, das heißt, ich möchte es ja auch nicht die Weisheiten übers Land streuen, wie man das macht. Aber ich denke, das Wichtigste ist das, und das sage ich auch immer, jeder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter morgens gern zur Arbeit kommt. Und warum komme ich gern zur Arbeit? Das heißt, wenn wir mal anfangen, was bedeutet Arbeiten auf Station? Das ist eigentlich der Mittelpunkt der Arbeit, wenn man hier anfängt, frisch in der Klinik. Und das haben wir, glaube ich, hier sehr gut optimiert. Ich habe zum einen, seit ich angefangen habe, ein Entlassmanagement, Aufnahme- und Terminierungsmanagement. Zwei ganz junge Kolleginnen, die das einfach unfassbar gut machen. Also egal, wer in meine Abteilung rotiert, sagt danach, sowas hat er noch nie erlebt. Bedeutet einfach, das sind zwei ganz dynamische junge Frauen, die mir den kompletten Rücken frei halten, aber nicht nur mir, sondern auch den ganzen Assistentinnen auf Station. Die machen die Blutabnahmen, die machen die Terminierung, Anmeldung, PD-Katheter, da habe ich nichts mit zu tun, eine E-Mail, das machen die alles selbstständig. Und dadurch sind die Abläufe auf Station extrem viel schneller geworden und es bleibt viel mehr Zeit für die ärztliche Tätigkeit. Wenn das alles schneller geht, kann man schneller entlassen, kann man schneller aufnehmen, man macht mehr Umsatz und dadurch kann man natürlich auch Erfolge erzielen, die wieder dazu führen, dass man mehr Personal bekommt. Das heißt, einmal muss man die komplette Station so organisieren, dass sich alle wohlfühlen, was die Arbeit angeht. Wir haben Sitzungen mit der Pflege, wir versuchen das wirklich so maximal zu optimieren, dass man wenig Blödsinn macht und alles, was irgendwie keinen Sinn macht an Besprechung, habe ich alles abgetan. Da gibt's sehr wenig. Wir treffen uns einmal mittags um 2 Uhr. Da besprechen wir alles und da sehe ich jeden, da sehe ich auch die Stimmung, da sehe ich, wo es klemmt. Wir fragen, was ist das Problem auf Station? Das heißt, wir schaffen eigentlich ein Umfeld, was die Arbeit angeht, was, glaube ich, wirklich sehr, 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 sehr gut ist. Und das ist das eine. Wenn man das hat, dann muss man natürlich nach den anderen Dingen schauen. Und da geht es natürlich um Wertschätzung. Da geht es darum, sich Probleme anzuhören. Da geht es darum, Rotationen zu planen. Da geht es um Teilzeitmodelle. Da geht es um den Unterschied zwischen einem Einjahresassistentin zum 5 Jahre. Was macht der im ersten Jahr? Was macht der im 5. Jahr? Da haben wir ganz verschiedene Positionen entwickelt, dass jeder in seinem Entwicklungsstand gut mitgenommen wird, aber auch Entwicklung nach vorne geht. Und ich denke, man muss einfach sich überlegen, wie hätte ich es gern gehabt früher? Und 5 Jahre Station, das ist nicht das, wo ich glaube, kriegen wir die Leute in die Nephrologie, sondern wir setzen die früher in die Dialyse zum Beispiel auch an. Die müssen dann da auch Dialysedienste machen, aber auch Rotanten, die zu mir kommen, dürfen in die Dialyse. Hier haben wir eine recht große Kardiologie, die wollen alle eigentlich erstmal Kardiologen werden. Und da gibt es schon auch manchmal vielleicht einen, wo ich hoffe, dass er vielleicht auch mal in die Nephrologie wechselt, bin ich ganz ehrlich. Und so ist es mit Bauchfelldialyse, mit in Schand-OP mitgehen. Das sind solche Dinge, die man, glaube ich, machen muss. Und dann klappt das auch und dann kommen die gern zur Arbeit und dann schafft man so eine Stimmung in der Abteilung, die einfach positiv ist und dann kommt man ins Laufen und wenn man einmal vor der Welle ist und im Laufen ist, dann ist man meiner Meinung nach schwer zu stoppen.
Ich finde es ja schon ganz interessant, dass du jetzt gesagt hast, dass ihr keinen, also ich kenne immer nur so einen Morning Report, wo man sich morgens zusammensetzt, was in der ganzen Klinikzeit, die ich hatte, immer dazu geführt hat, dass im entscheidenden Moment des Tages der Ablauf schon mal gravierend zerstört wurde. Denn je nachdem, welche Vorlieben der entsprechende leitende Oberarzt gerade hatte, hat die eine halbe oder eine Dreiviertelstunde gedauert. Und dann bist du auf die Station gefetzt und hast erstmal geguckt, dass du die Routinen abarbeitest und die Patienten entlassen kannst und die Pflege hat schon mit den Hufen gescharrt, weil die Visite noch nicht losgegangen ist. Das ist ja schon mal im Ablauf ein vielleicht ganz entscheidender Punkt, dass ihr diese Dinge morgens nicht unterbrecht und dann eben diesen wirklich Support liefert, der halt die ärztliche Zeit einfach deutlich aufwertet. Hast du denn da vielleicht nochmal nachgefragt, wie eine Art Bilanz, kannst du sagen, dass sich das rechnet? Das Thema ist ja immer, wenn man Personal nachführen möchte, auch als Unterstützung, dann heißt es immer, ja, haben wir kein Geld dafür. Gibt's da einen Blick von dir? Kannst du sagen, kein Problem, das spielt sich locker wieder rein, weil du eben besser mit deinen Zahlen dann dastehst?
Also definitiv zu dieser Morgensbesprechung, das sehe ich wie du auch. Also wir machen das wirklich mittags und da wird berichtet, wer mittags an der Dialyse ist, wer am nächsten Tag geplant ist. Wir machen Entlastung, wir machen Aufnahmen, wir machen Probleme, wir planen den Tag schon, den nächsten Tag. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich möchte sie einmal gerne sehen. Das finde ich ist virtuell auch nicht gut. Wir treffen uns da wirklich einmal. Ich versuche mich dann immer kurz zu halten. Da gibt's aber auch mal kurz ein kleines Update oder wenn gerade jemand auch mal verstorben ist oder gut was lief oder schlecht, das wird dann einfach auch so im Team diskutiert. Das finde ich ganz arg wichtig. Und morgens um 7, wie gesagt, nimmt mein Nate schon Blut ab. Das heißt, wir versuchen die Entlassung bis 10 Uhr morgens hinzubekommen. Bedeutet 10 Uhr morgens Entlassung. Das heißt, der neue Patient, entweder über die Aufnahmestation oder von außen, kommt früher in sein Bett. Bedeutet, ich bin früher dran. Das Ganze verschiebt sich nicht in den Nachmittag und ich versuche auch die Überstunden zu reduzieren, was uns auch gelungen ist. Jetzt in den 1,5 Jahren, seit ich hier bin, haben wir die Überstunden signifikant reduziert. Zum einen, weil wir den Ablauf auf Station besser gemacht haben und weil wir natürlich auch Freizeitausgleich geben, was ja auch ganz arg wichtig ist, dass ja auch die Motivation allen erstmal, dass man gar keine Überstunden macht. Wenn man welche macht, kriegt man Freizeitausgleich. Was wir mit der Optimierung gesehen haben, dass wir die Verweildauer ungefähr um 4 Tage senken konnten im Durchschnitt. Und 4 Tage Verweildauersenkung ist natürlich enorm und dadurch ist ja logisch, dass wenn man Nachschub hat, die Patienten nachkommen. Und das kann man mit der Geschäftsführung, das sieht man in den Case-Mix-Punkten natürlich auch, da hat man nicht alle Karten auf seiner Seite, dann auch Personal nachzubesetzen. Und wenn man dann noch gute Bewerber hat, und die haben wir gerade wirklich zu viele, muss man auch sagen, zu viele gute Bewerber, dann ist nicht die Geschäftsführung uns so gut und gewieft, dass sie sagt, klar, da wird in Wachstum wird investiert. Und so kann man die Stellen nachbesetzen und bekommt natürlich plötzlich, wie gesagt, diesen Flow einfach rein. Und ich glaube, dieser Flow ist ganz arg wichtig, die Zufriedenheit, und dann geht es auch voran.
Finde ich total wichtig, dass du das darstellst, weil in der Nephrologie wird ja immer gesagt, wir hätten ewig lange Verweildauern, ultrakomplexe Fälle. Es ist ja im Insgesamten auch so, aber es gibt halt doch noch Potenziale, die man heben kann und zu seinen Gunsten halt nutzen kann und dann wieder eine positive Situation im Weiteren, und dann kommt so ein Stein ins Rollen. Und auch, dass du die Bürokratie versuchst abzubauen oder schon ein Stück abgebaut hast, das ist so wichtig für die ärztliche Zufriedenheit, für das Arbeiten auf Station, für die Laune, wenn man von diesen Sachen entlastet wird. Und es kommt ja auch den Patienten und Patientinnen wieder zugute. Das spricht sich ja auch rum. Da sind die in der Abteilung gut drauf. Da gehe ich gern hin. Also das ist alles nur wieder weiter förderlich. Also richtig gut und ein gutes Beispiel, dass man eben doch was machen kann und auch mal vielleicht nochmal dagegen reden muss als ärztlicher Leiter oder Leiterin und eben nicht sich zufrieden gibt, sondern eben was erreichen kann für seine Abteilung.
Ich glaube, es ist einfach die falschen. Natürlich sind die Umstände nicht so einfach und natürlich haben wir einen wirtschaftlichen Druck, das weiß jeder auch, und das muss man, glaube ich, so annehmen, muss aber versuchen, das Beste draus zu machen. Aber ich glaube schon, dass man mit diesem Flow, mit einer wirklich auch positiven Überzeugung. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich hier reinkomme. Ich freue mich auch jeden Mittag, wenn ich die Truppe sehe. Und wir gehen oft zusammen Mittagessen auch. Und wir gucken, wie gesagt, mit der Veranstaltung letztes Jahr. Wir waren jetzt am Wochenende unterwegs. Wir gehen nächstes Jahr Skifahren. Also ich glaube, es ist einfach so, man muss das gern machen. Und ich stelle aber auch die Frage zum einen im oberärztlichen Bereich, aber auch an die ganze Runde, wo gibt's was ich besser machen kann? Weil ich weiß ja auch nicht alles besser. Ich bin ja auch nicht jeden Tag auf Station. Und dann nehme ich das aber auch an und versuche wirklich, das Problem zu lösen, weil immer nur zu sagen, es ist schlecht und wir haben keinen Nachwuchs und so, das ist ja nicht die Lösung. Und ich glaube, das seht ihr ja im niedergelassenen Bereich auch. Natürlich ist es mit der Niederlassung, mit Industrie vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv für den manchen einen oder anderen, aber man muss ja versuchen, das trotzdem gut zu machen. Man muss sagen, es gibt immer noch gute Möglichkeiten auch. Und ich denke, das ist die Idee dahinter, dass wir einfach den Nachwuchs darüber kriegen, dass wir sie super gut ausbilden, in einer wirklich guten Stimmung, die müssen sich wohlfühlen und dann haben die Bock auf Nephro, weil Nephrologie ist was Geiles einfach. Das kann mir niemand erzählen, dass es das nicht ist. Also was wir da alles haben und was wir da machen können, auch wie vielfältig das ist. Und das muss man, glaube ich, einfach auch bewerben. Und dann klappt es. Also ich freue mich auch, wenn Rotanten zu uns wollen und plötzlich die Liste größer wird als die, die kommen können, weil mehr an die Nephro wollen. Da freue ich mich riesig drüber. Und es ist immer wieder was Neues auch. Und denen dann was beizubringen, da freuen die sich drüber. Also ich denke, das bringt gar nichts, da immer Trübsal zu blasen. Natürlich ist es nicht einfach. Aber man kann es hinbekommen, wenn man sich bemüht, meiner Meinung nach.
Ja, ganz wichtige Signale von dir. Und das zeigt eben, wie sozusagen man einfach die Abteilung ganz anders denken kann, sage ich jetzt mal. Aber natürlich auch, sagen wir mal, sich vielleicht einfach, so wie du das machst, viel weiter involviert. Ich glaube, das ist einer der Kernpunkte, die du ja immer wieder darstellst. Also, dass du sozusagen ein deutlich wahrscheinlich höheres Maß an Präsenz hast. Ich weiß es nicht, wie du, sagen wir mal, das in deiner eigenen Ausbildungszeit erlebt hast. Aber ich glaube, das ist schon etwas, was eine zentrale Rolle spielt, dass sozusagen jemand da ist, der es A vorlebt und B, der auch wirklich da ist und dann, sagen wir mal, direkte Interaktion einfach vorhanden ist.
Also ganz wichtig, ich glaube, das Dasein, ich weiß über die Patienten Bescheid, die rufen mich auch direkt an, die Assistenten, wenn ich irgendwas besprochen habe, wenn mich ein niedergelassener Kollege oder Kollegin anruft und die wissen das, dann rufen mich an, du, was habt denn ihr da besprochen? Wir haben da wirklich variieren, wir duzen uns alle und wenn einer in Urlaub geht, dann weiß ich danach auch noch, wo er im Urlaub war und frage ihn, wie es im Urlaub war. Und ich glaube einfach, dass man das so ein bisschen als Team leben muss. Und das funktioniert ja auch. Also man muss einfach da mit gutem Beispiel vorangehen und einfach sagen, ich habe ein geiles Fach und ich habe gute Ideen. Ich höre euch zu und dann können wir da wirklich was Schönes machen. Und dann klappt alles auch. Dann wollen wieder Leute in die Nephrologie. Dann gibt's Rotationsstellen. Da gibt auch die ganze internistische Ausbildung, die im RBK eigentlich sehr gut organisiert ist, auch was die Rotation angeht. Und da muss man einfach gucken, dass man als Abteilung einfach da positiv vorangeht. Und dann kann man da wirklich meiner Meinung nach einiges bewegen und dann macht es auch einfach extrem viel Spaß.
Und wenn es jetzt doch mal irgendwie Konflikte gibt oder ja irgendwelche Nadelöhre, wenn doch mal zwei AssistentInnen gleichzeitig irgendwo hin wollen oder irgendwie unterschiedliche Bedürfnisse aufeinandertreffen, wie gehst du damit dann um oder wie versuchst du das konkret zu lösen?
Gut, dann muss man sich zusammensetzen einfach. Also das bleibt ja nie aus, das muss man auch sagen. Also als ich hier angefangen habe, kann ich nur sagen, da war die Stimmung, ja, das war teilweise angespannt, da war ich auch Covid und es lief nicht. Und dann habe ich angefangen und da kamen erstmal so zwei junge Assistenzärzte zu mir und gesagt, sie würden erstmal schön Elternzeit machen. Da habe ich gedacht, okay, herzlichen Glückwunsch. Aber auch das führt natürlich dazu, damit lernt man ja auch umzugehen. Das wusste ich auch nicht ab Tag 1, wie man das macht. Aber die Truppe hat dann einfach zusammengehalten. Ich habe gesagt, Freunde, jetzt habe ich eine Idee, jetzt lass uns das zusammen machen. Und haben die alle auch super mitgezogen. Und dann habe ich mich auch bedankt bei denen. Ich habe gesagt, Freunde, danke, dass ihr mir jetzt da geholfen habt in der schweren Zeit. Ohne euch wäre das so nicht gegangen. Und natürlich gibt es diese Konflikte immer mal wieder. Aber eigentlich, wenn ich jetzt zurückdenke, weiß ich nicht, wann es zum letzten Mal so gab, dass ich es hätte nicht irgendwie auch lösen können. Also ich denke, man muss die Leute einfach, muss eng dranbleiben. Das ist nicht mehr so wie jetzt, ich weiß nicht, wie es früher war, Bernd, das weißt du besser. Aber ich glaube, dieses nicht nahbare irgendwo zu sitzen und den Laden so laufen zu lassen. Ich glaube, das funktioniert heutzutage nicht mehr, weil dann verlierst du den Zugriff und dann bist du nicht mehr am Ball und dann läuft es dir, glaube ich, irgendwie so ein bisschen weg auch. Also ich glaube, das muss man, und es geht ja auch, ich meine, der Laden hier, das Nephrologie ist ja riesig, was die Anzahl an Betten angeht. Da kann man das trotzdem hinbekommen, meiner Meinung nach.
Du würdest also sagen, wenn du proaktiv schon dran bist an deiner Assistenzärztinnenschaft, dann merkst du schon frühzeitig eigentlich, wo es Konflikte geben könnte oder Engstellen und dann kann man offen kommunizieren und weiß eigentlich immer schon, was abgeht in der Abteilung und dann kommen so Probleme gar nicht so stark auf. Das finde ich ziemlich, ziemlich gut und ich denke, wenn du zuverlässig bist, dann ist auch die Verbindlichkeit bei den AssistenzärztInnen groß und das Engagement. Also so habe ich es immer wahrgenommen. Wenn man das Gefühl hat, von der Leitung kommt wenig, dann wird man auch immer unverbindlicher in seiner Arbeit oder ja, guckt, dass es einem selber halt am besten geht und nicht mehr, wie funktioniert die Abteilung insgesamt gut. Oder wie nimmst du das wahr?
Ja, komplett. Wir müssen es ja als Team verstehen. Und wenn man jetzt über Fälle spricht, die man im Monat macht, über Verweildauern, dann ist es ja schon richtig cool, wenn die Jungen mitbekommen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass es da auch so ein bisschen drum geht. Aber wenn die auch nachfragen, wie stehen wir denn diesen Monat, dann zeigt es ja schon an, dass wir für das Gleiche nicht kämpfen, aber für das gleiche Ziel uns einsetzen. Und deswegen muss man ganz nah dran sein. Natürlich führe ich die Gespräche auch, die man hier im Rahmen der Weiterbildung macht, aber auch Frage nach Rotation. Wie stellst du dir das vor? Dann gibt es Momente, dass 60% Reduktion mal für ein Jahr, weil die Frau jetzt in die Klinik einsteigt. Auch das funktioniert. Ich habe eine Assistentin, die arbeitet 80%, die arbeitet für 120%, wenn man sich das anschaut. Macht da wochenweise frei mit Reduktion. Das kriegen wir alles gut abgebildet. Also ich glaube, wir müssen einfach das komplett neu denken. Und auch ein Oberarzt arbeitet zu Teilen der Notaufnahme, zu Teilen der Nephrologie. Das sind ja Dinge, die müssen wir heutzutage machen. Das konnte man früher sich nicht vorstellen. Am Anfang dachte ich auch, um Gottes Willen, wie kriege ich das zusammen? Aber ich muss einfach mich darum kümmern, dass die besten Leute für mich arbeiten oder für unser Team arbeiten. Und wenn es da Möglichkeiten gibt, Dinge anzupassen, 80%, wie gesagt, wochenweise, oder wenn man mit Kind auch der junge Assistent abholen muss, dann müssen wir das auch hinbekommen. Das ist nicht immer einfach, aber auch da bringt es ja nichts zu sagen, ja, das ist nicht einfach, da mache ich es nicht, sondern es gibt immer irgendeine Lösung. Und wenn man das hinbekommt und auch im Team bespricht, dann klappt es schon. Es ist auch nicht gut, immer alles auf die anderen abzuwälzen bei einer Teilzeitkraft. Das ist mir schon auch klar. Da muss es gute Lösungsansätze geben, aber da muss man sich zusammensetzen. Und bisher haben wir da eigentlich immer eine Lösung gefunden. Ich glaube, wenn wir das nicht tun, dann stehen wir irgendwann alleine da. Und das ist ja, glaube ich, die Sorge, die man haben muss, wenn man es nicht gut macht, dass man irgendwann alleine auf Station steht und so Heuballen über den Flur wehen und man eigentlich der Einzige ist und dann sich die Frage stellt, ob es gut lief. Und dann lief es, glaube ich, nicht gut, hätte ich gesagt.
Ja, ist ganz wunderbar, wie du das darstellst. Ich glaube, das sind entscheidende Momente sozusagen und natürlich die Bereitschaft, einerseits von einem selbst natürlich sich darauf einzulassen, dass eben mehr Flexibilität und mehr, sagen wir mal, Verschiebungen auch in der Personaldecke vorhanden sind, auf der einen Seite, aber es braucht natürlich auch die Struktur drumherum, die es möglich macht, was ja oft, sagen wir mal, auch ein großes Thema ist, dass da ein relativ starres Denken da ist, und das so, wie du das erzählst, klingt es für mich wesentlich besser schon gelöst, vielleicht ist es auch da besser lösbar, als jetzt, sagen wir, bei uns im niedergelassenen Bereich. Wir sind natürlich auch flexibel, das ist keine Frage. Wenn ich dann immer auf solche alten, verkrusteten Strukturen wie die Kassenärztliche Vereinigung gucke, man möge es mir nachsehen, da gibt's halt genau eine Stelle, ja, und dann hat die einen gewissen Anteil und dann kann ich die noch halbieren und dann hat sich's aber auch schon erledigt und den Rest muss ich sozusagen zusammenflicken irgendwo. Und das ist natürlich so ein bisschen aus der Zeit gefallen und da braucht sicherlich auch diese Flexibilitäten, die ja de facto im Alltag eben notwendig sind, um dann sozusagen diesen Bedürfnissen am Ende auch nachzukommen. Ja.
Absolut. Und ich denke, den nächsten Schritt, den wir uns immer überlegen müssen, ist, dann fängt man an irgendwo und dann ist man in der Nephrologie hier super oberärztlich betreut. Also morgens kommt jemand, mittags kommt jemand, man kann immer jemand anrufen und dann fühlt man sich wohl und dann kann man das mittlerweile und dann, wie geht's dann weiter? Dann rotiert man irgendwann und dann kommt man zurück nach 4, 5 Jahren und dann ist also ein bisschen die Frage, wie geht's dann weiter? Und da hat nicht die Nephrologie, finde ich, schon auch die Aufgabe natürlich, dann Nephrologie beizubringen. Das heißt, was wir natürlich jetzt auch wieder erleben müssen, ist eine Rotation in eine Praxis. Das geht ja gar nicht anders. Einfach um auch die Arbeit in der Praxis kennenzulernen, um auch zu sagen, ein Kalium von 5,5 ist es nichts, wo man abends 3 Kontrollen macht. Das seht ihr jeden Tag und denkt da gar nicht groß drüber nach. Und das sind auch ganz wichtige Dinge, diesen anderen Blickwinkel zu sehen, weil was die hier mir erzählen, manchmal so, um Gott, was man da machen muss, ob Dialyse, um Gottes Willen, keine Dialyse, der abends kriegen wir alles so hin. Aber ich denke, da ist der ambulante Bereich, da macht ihr ja extrem, also schwieriger bei euch zu arbeiten als bei mir, wo ich 24 Mal Blut abnehmen kann pro Minute, wenn es mich bockt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und dann aber auch die zurückkommen in der Weiterbildung. Da machen wir jetzt, habe ich jetzt Funktionsassistenten, die zum Beispiel die Dialyse mehr oder minder oberärztlich mitbetreuen, die ganzen Konsile machen, die den Ultraschall betreuen und Intensivstation machen, immer natürlich mit Rücksprachen, immer die Möglichkeit, jemanden zu fragen, aber auch da geht es ja darum, dass man denen dann was beibringt, nephrologisch. Und ich glaube, die Idee, das in der Klinik mit Intensiv, mit Konsilen, Sono, dann eine Rotation in die Praxis, ich glaube, es ist gut. Und auch die Nierenbiopsien, also ich erinnere mich jetzt nicht an so viel, ich weiß nicht, Daniela, wie viele Nierenbiopsien du gemacht hast zu deinen Assistenzarztzeiten, es waren jetzt eher wenig. Und das machen wir ja schon so, dass die Assistenten ja mit biopsieren alle auch. Also das so viel Invasives haben wir bei uns jetzt ja auch nicht, aber da geht es ja auch darum, dass die das ja auch lernen. Und ich denke, da muss man auch ganz neu denken, nicht 2 Oberärzte biopsieren, sondern Assistent und Oberarzt biopsiert oder mit mir. Also daher, glaube ich, sind es 2 Schritte, am Anfang eine geile internistische Ausbildung und dann aber danach eine nephrologische und ich glaube, da gehört unbedingt eine Rotation im niedergelassenen Bereich dazu.
Kann man ja nur verstärken. Also ich glaube schon, das, was du sagst, natürlich, wir können auch 24 Mal pro Minute Blut abnehmen. Der kleine Unterschied ist, ich kriege das Blut trotzdem immer erst am nächsten Tag wieder ausgewertet zurück. Ja?
Genau.
Und allein dieses Bewusstsein, dass jetzt, also natürlich brauchen wir auch Situationen, wo wir jemanden in eine Notaufnahme schicken können und so, aber das geht natürlich nicht mit jedem zweiten Patienten. Und allein dieses Wissen und auch dieses Bewusstsein, dass ja, es reicht tatsächlich auch noch, wenn ich das am nächsten Tag zu Gesicht bekomme und der Patient verstirbt in der Zwischenzeit nicht, Schrägstrich, derjenige, der versterben würde, den muss man eben identifizieren und dann doch über eine Notfallaufnahme dann schicken. Das funktioniert wunderbar und es gibt so ein anderes Bewusstsein und ein Selbstbewusstsein, dass man das eben richtig einschätzt. Und den Grundstein legt man natürlich schon bei euch in der Klinik, weil ihr könnt auch nicht bei 30 Patienten auf einer Station jeden Tag Blut abnehmen, da dreht man auch am Rad, sondern es ist da der Grundstein, sag ich mal, und das Ganze baut sich dann eben im ambulanten Sektor weiter aus, weil da bin ich dann in der Situation, dass es halt anders im Regelfall nicht mehr geht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Wissen und eine Erkenntnis vermutlich auch. Und das ist sicherlich auch das, was du nochmal dazu sagen kannst, eine Erkenntnis, die dann euch ja wahrscheinlich helfen wird, weil ihr wisst dann einfach oder die jüngeren Kolleginnen und Kollegen wissen, das kann man alles ambulant managen und dann ist auch, sagen wir mal, der Zeitpunkt der Entlassung anders zu definieren, ne?
Ganz genau so ist es. Also man muss miteinander reden und das macht es ja auch interessant. Aber ich glaube wirklich, dass diese Sichtweise ambulant eine ganz andere ist einfach. Und dann denkt man mir in der Klinik, ich meine, Meronem geben und Vanco dazu und zweimal am Tag ein Kalium kontrollieren. Das ist jetzt ja auch keine Raketenwissenschaft, aber mal draußen was laufen zu lassen, sagen, jetzt kommen Sie wieder und die bestellt mir auch nicht zweimal in der Woche ein, hat man mir gesagt. Dann glaube ich, lernt man da extrem viel dazu. Und das ist jetzt auch, da ist auch eine Rotation jetzt auch geplant, auch mit verschiedenen Zentren, auch nochmal die Transplantationsnachsorge ambulant kennenzulernen. Also ich denke, da müssen wir nach vorne und das spricht sich dann ja auch rum. Also ich habe sehr viele junge Kolleginnen hier bekommen, auch PJ-Studenten, die jetzt hier sich bewerben auch. Und das ist das, was mich ja am meisten begeistert einfach. Ich habe wirklich da, was die Assistenzärzte angeht, eine super Truppe zusammen mittlerweile. Und das spricht sich natürlich auch rum. Das ist wirklich was, was die Nephrologie nach vorne bringt. Aber ich glaube auch für euch natürlich im Niedergelassenbereich wichtig ist, dass es diesen Abfluss ja irgendwann auch nach ambulant gibt, dass sie gut ausgebildet kommen. Und deswegen glaube ich, müssen wir da viel mehr noch diese Zusammenarbeit zwischen ambulant und stationär, weil das, dieses Fach ist einfach der Wahnsinn und es macht so viel Spaß. Und vieles läuft aber auch ambulant, muss man ja schon sagen. Oder das Allermeiste ja, wenn wir ehrlich sind.
Ja, ich kann mich dem allen nur anschließen. Das ist einfach ein schlüssiges und gutes Konzept, wie das darstellt, wie der ambulante und der stationäre Bereich da voneinander profitieren können und ja, wie das ineinander greifen sollte. Was mich jetzt noch so mal ganz spezieller noch mal interessiert, hast du denn irgendwelche Fortbildungen oder Ausbildungen gemacht, die also von denen du jetzt profitierst in der Führungsposition? Oder wie hast du da die Soft Skills weiterentwickelt? Oder hast du ein Coaching gemacht? Gibt's irgendwas, was du da vielleicht empfehlen könntest? Weil von den Kompetenzen als Assistenzärztin, wie man die erlangt, haben wir jetzt schon gelernt, aber hast du dich denn da für die Führungsposition irgendwie noch zusätzlich weitergebildet?
Das klingt so wie komisch, ich sage, ich habe mich dafür gar nicht qualifiziert, das klingt irgendwie auch komisch. Nein, also ich glaube, was mich am allermeisten weitergebracht hat, war zu Schul- und Studentenzeiten meine Arbeit an einer Bar hinter der Theke, glaube ich, persönlich. Das hat mir so ein bisschen wirklich die Kommunikationsskills, glaube ich, beigebracht, den Umgang mit ganz verschiedenen Menschen innerhalb von ganz kurzer Zeit sich auf Themengespräche, Probleme oftmals an der Theke ja auch einzulassen. Und ich habe jetzt kein wirkliches so Führungscoaching-Seminar gemacht. Ich mache das so ein bisschen so, wie ich irgendwie auch bin, so in meiner Art. Und ich glaube, es gibt sicherlich da auch noch Ausbaupotenzial, was vielleicht auch so ein Coaching angeht. Bisher habe ich das noch nicht gemacht. Vielleicht eine gute Idee, vielleicht wird es dann noch besser, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube einfach ganz wichtig ist, dass man diese Führung so versteht, dass man einfach sagt, man ist Teil des Ganzen und nicht irgendwie einer, der oben drauf sitzt. Und natürlich gibt es mal Diskussionen, welche Antibiose, ich meine, dann setze ich mich schon auch durch, aber ich muss mich jetzt auch nicht den ganzen Tag durchsetzen. Und wenn ein Oberarzt, eine Oberärztin in dem Thema besser drin ist als ich und es kommt jemand, dann wäre ich der Allerletzte, der nicht sagen würde, dann müssen Sie nicht zu mir gehen, da können Sie zu meiner Kollegin gehen, die ist zwar nicht habilitiert, aber macht es trotzdem in dem Bereich mindestens genauso gut wie ich. Und da bricht mir gar kein Zacken aus der Krone. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen lebt, so wie ich auch behandelt werden möchte, die anderen behandelt, und dann glaube ich, so funktioniert es heutzutage, in einer Klinik einen Laden zu führen. Und bisher bin ich da gut mit gefahren. Das ist sicherlich irgendwo auch, Experiment ist jetzt ein großes Wort, aber ich mache es wahrscheinlich schon so ein bisschen anders. Und bisher bin ich damit gut gefahren. Ich hoffe, das geht genauso weiter.
Nee, ich finde die Antwort eigentlich tatsächlich ziemlich gut, dass das Leben manchmal der beste Lehrer ist, aber auch, dass man aus den Erfahrungen und einfach der Initiative und dem mal was machen halt auch was lernt, solange man einfach offen ist für das Feedback und für die Anpassung. Vielleicht für Leute, die sich halt manches nicht so gut zutrauen, ist vielleicht auch so ein Coaching oder so eine Fortbildung was. Wahrscheinlich für die Initiativen Menschen, die lernen im Alltag, die lernen jeden Tag durch irgendwelche Projekte oder irgendwas. Und das finde ich eigentlich auch eine gute Motivation und ein guter Ansporn für jeden, der jetzt kürzlich erst in so eine Position gekommen ist oder so eine Position auch anstrebt, dass es eben jetzt nicht die Ultra-Raketenwissenschaft eben ist, sondern dass man das einfach durchs Machen auch lernen kann. Und das ist eigentlich auch das Schöne, finde ich, da in der Medizin, dass man da einfach reinwachsen kann und die Schuhe nach und nach halt ausfüllen kann. Ja.
Also was du wunderbar dargestellt hast, das muss ich nochmal sagen, das ist eigentlich schon so dieses Bewusstsein, dass du dich jetzt nicht gefährdet fühlst, bloß weil jemand anderes was besser kann. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was mental extrem wichtig ist. Ich erinnere mich da immer sehr gern an ein Interview mit Jürgen Klopp. Ich weiß nicht, ob du das irgendwann mal gesehen hast, zu der Art, wie er seine Führungsrolle versteht. Und der stellt es ja wunderbar dar und sagt, ich bin sozusagen, natürlich, ich bin der Leader des Teams, aber für mich ist es sozusagen völlig klar, dass meine Aufgabe eigentlich die ist, dass ich links und rechts neben mir Leute groß werden lassen möchte und auch bewusst groß werden lassen will, die ihre Kompetenzen haben. Und ich kann etwas vielleicht ganz besonders gut, aber bei Weitem nicht alles. Und ich brauche andere Leute, die eben die anderen Dinge gut können, die ich selber nicht so gut kann.
Hundertprozentig, auch da hat Kloppo natürlich recht, muss man ehrlich sagen, oder? Also ich glaube, deswegen ist der auch zur Welt gekommen, oder, muss man ehrlich sagen? Also deswegen, ich glaube, man darf sich da einfach auch selber nicht so wichtig nehmen. Warum denn auch? Also natürlich muss der Laden laufen und natürlich habe ich strategische Entscheidungen zu treffen und muss mich manchmal auch ein bisschen boxen und so, das ist ja alles ganz klar. Aber innerhalb der Truppe muss man ja zusammenstehen und sich gegenseitig helfen. Und da, wenn der andere was besser kann oder wenn der Piotr eine schlaue Idee hat bei der Visite und sagt, er glaubt, das könnte das sein, da freue ich mich und würde das nie als meine eigene Idee verkaufen. Das macht man einfach nicht. Und ich denke, wenn man das so, ja, wenn man einfach so mit den Leuten umgeht und alle groß werden lässt, ich bin doch da total stolz. Also da freue ich mich doch drauf, wenn das gut funktioniert und alle zufrieden sind und sagen am Jahresende, Mensch, das war ein geiles Jahr, das hat mir super viel Spaß gemacht. Dann hat man, glaube ich, alles richtig gemacht. Ich glaube, das ist die neue Zeit einfach. Anders geht es nicht mehr. Anders kriegen wir die Leute nicht dafür, dass die für uns arbeiten wollen. Das ist einfach so. Wir müssen die gut behandeln. Und warum auch nicht? Also es gibt für mich auch gar keinen Grund, das nicht zu machen. Also ich freue mich, wie gesagt, jeden Tag hier reinzukommen. Wenn wir uns um 2 Uhr treffen, da wird auch gelacht. Und das funktioniert wirklich hervorragend. Auch wenn viel los ist und noch 6 Zugänge kommen nach 16 Uhr. Und das versucht man auch dann irgendwie zu handeln. Aber dann ist halt die Bereitschaft auch da, da mal den extra Schritt zu gehen, wenn man weiß, man kriegt seinen Freizeitausgleich, das mit den Urlauben klappt gut, die Dienstbelastung ist meiner Meinung nach völlig in Ordnung, dann funktioniert es.
Ja, eben so Fairness, Verständnis, dass alle sich gesehen und gehört fühlen, ist, glaube ich, auch ein großer Teil der Arbeit. Und gibt es denn noch irgendwie einen Tipp, den du irgendwie anderen KollegInnen und AbteilungsleiterInnen mit auf den Weg geben möchtest in den Nephrologien Deutschlands, wie sie ihr Team attraktiver machen oder womit sie so starten sollten?
Oh, das finde ich schwierig, Daniela. Mit meinen 40 hier, weißt du, da ist irgendwie so großen Tipps für die Welt abzugeben, da tue ich mich extrem schlecht. Ich glaube, es ist auch falsch. Es steht mir auch wirklich in keinster Weise zu. Ich glaube, ich muss nur gucken, wie es ich irgendwie so mache. Und es muss einem gut damit gehen, glaube ich einfach. Ich glaube, man muss einfach das gern machen. Und es ist nicht jeder Tag immer nur Freudenschein, auch bei mir natürlich nicht. Aber ich glaube, man muss da irgendwie Bock drauf haben. Und wenn man dann sieht, dass es läuft, dann macht es einfach noch viel mehr Spaß. Ich glaube, das wäre so, oder so gehe ich an die Sache ran. Und dann das Team zu formen. Und also wie gesagt, da bin ich einfach hier auch, habe ich auch wirklich Glück, muss man schon auch sagen, mit meiner Truppe, die ich hier zusammen habe. Das ist wirklich richtig cool.
Ich glaube, die Message ist, das anzuhören, was wir jetzt gerade in den letzten 30, 40 Minuten miteinander diskutiert haben. Und da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel mitnehmen. Also ganz super, Jörg. Ich glaube, das war super toll, dich da zu haben und darüber zu sprechen. Es ist eine andere Perspektive, die du darstellst, das muss man einfach so sagen. Ich kann nicht sagen, und das ist, glaube ich, auch das, was du nicht sagen kannst, wie das die ganzen anderen Kolleginnen und Kollegen heute machen, aber ich glaube, schon in der großen Breite, im Austausch mit vielen anderen, nehme ich das schon wahr, dass das der Grundtenor ist, dass sich die Medizin verändert und dass sich auch die Menschen verändern, die Abteilungen vorstehen und Leadership machen. Und das ist, glaube ich, eine ganz tolle Geschichte und absolut erfreulich für unseren Bereich, dass es Leute wie dich gibt und man sowas dann jetzt auch noch nachhören kann.
Ja, vielen Dank. Das hast du lieb gesagt zum Schluss, muss man eigentlich sagen, ja. Ich glaube einfach, wir müssen die Zeiten haben sich geändert, das hast du gesagt, und wir müssen da gelenkig bleiben. Und gerade was Teilzeitmodelle angeht, also wenn wir das nicht hinbekommen, dass die gut ausgebildeten Frauen und Männer, die dann aus Elternzeiten zurückkommen, nicht eine gute Rolle kriegen und nicht nur eine Rolle jetzt einer Dialyse nur die Frühschicht machen dürfen, dann Das müssen wir hinbekommen, sonst fehlt uns einfach extrem viel Kompetenz und das geht gar nicht anders. Und das müssen wir aber auch schaffen und werden wir auch schaffen, weil sonst der Laden nicht vorangeht. Und ich freue mich da auch drauf. Es wird zwar nicht weniger anstrengend, aber schon cool.
Vielen Dank. Bis bald.
Danke, Jörg.
Tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss, macht's gut.